Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Torben Hilberts zu Gast. Hi Torben!
Ja, hallo Silvia, schön dich wiederzusehen.
Ja, ebenfalls. Wir kennen uns ja schon seit wahrscheinlich 23 Jahren. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht in der Revisionswelt? Und was machst du zurzeit?
Okay, sehr gerne. Seit 12 Jahren lebe ich in den Vereinigten Emiraten in Abu Dhabi und bin damals für eine interessante Revisionsleiterfunktion beim Flughafen Abu Dhabi hierher gezogen. Habe anschließend noch die Revision eines anderen Regierungsunternehmens, einer großen Krankenhausgruppe in Abu Dhabi geleitet. Und hier natürlich Erfahrung gesammelt mit ziemlich international aufgestellten Teams. Über die letzten Jahre, seit Ende 2018, konnte ich erst Audit-Committee-Mandate quasi aufbauen. Sitze in einem Audit-Committee bei einer Fluggesellschaft in Saudi-Arabien. Sitze seit 2 Jahren im Aufsichtsrat einer Krankenhausgruppe in Saudi-Arabien, die letztes Jahr an die Börse ging, leite dort auch den Prüfungsausschuss und seit einigen Monaten leite ich den Prüfungsausschuss für 2 Tochtergesellschaften in den VAE, für ein Fintech-Unternehmen hier in der Region. Seit 3,5 Jahren fokussiere ich mich lediglich auf Interim-Management-Mandate und Non-Executive-Positionen. Zuvor war ich 25 Jahre lang in Linienfunktionen, habe klassisch die Karriere begonnen, Arthur Andersen in der Wirtschaftsprüfung, dann etwas die andere Seite des Schreibtisches kennengelernt, im Controlling gearbeitet, in einer Beratung gearbeitet, bei Alcatel, die Revisionsschule Internal Audit durchlaufen, CIA abgelegt, später nochmal die Seite des Schreibtisches gewechselt, in der Holding Alcatel Paris in einem Corporate Finance Bereich gearbeitet und dann irgendwie zu meinem Steckenpferd Internal Audit zurückgekommen, viele Funktionen geleitet, unter anderem bei der IVG, ein Immobilienkonzern mit Sitz in Bonn, bei der Swiss International Airlines, eine Fluggesellschaft und letztlich 2 Unternehmen hier in den VAE. Und zwischendurch seit 3,5 Jahren auch ab und zu Revisionsmandate, Revisionsleitungsmandate ad interim geführt. Und dieser Mix, der macht mich ziemlich glücklich.
Ja, einmal Revision, immer Revision, sage ich. Wenn man sagt, das ist was für mich, dann kommt man auch immer wieder drauf zurück, weil ich Revision einfach nur cool finde. Es hat ja wahnsinnig viel Potenzial. Du hast kürzlich einen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht zum Thema Survival Toolkit für einen Vorsitzenden eines Prüfungsausschusses. Kannst du mal kurz noch mal sagen, aus welcher Perspektive du das gemacht hast? Weil ich vermute mal, das war jetzt nicht dieses deutsche Aufsichtsratskonstrukt mit einem Vorstand drunter, sondern wahrscheinlich ein internationales Konstrukt. Wie ist das bei euch aufgebaut?
Ja, das ist eher das, sage ich mal, direkte internationale Konstrukt, auch ähnlich wie in der Schweiz. Hier in der Region berichtet der Chief Audit Executive oder Revisionsleiter eigentlich in der Regel an den Leiter des Prüfungsausschusses beziehungsweise an den gesamten Prüfungsausschuss, hat natürlich auch noch eine Berichtslinie zum Vorstand, meistens CEO in der Region, nicht immer. Und deshalb ist natürlich auch das gelebte Verhältnis zwischen Revisionsleiter und Audit Committee ein anderes, als wir es in Deutschland kennen. In Deutschland ist ja in der Regel die Revision beim Vorstand aufgehängt und nur in wenigen Fällen ergeben sich Berührungspunkte mit dem Aufsichtsrat.
Jetzt natürlich zur Frage, wie überlebt denn so ein Prüfungsausschussvorsitzender? Worauf muss er denn achten?
Ja, er muss darauf achten, auf alle Fälle, dass er unabhängig bleibt, dass er auch in einem, sag ich mal, Dreieck letztendlich in einem börsengelisteten Unternehmen, bei dem die Mehrheit der Anteile bei der Familie liegen. Irgendwo ist die Familie mit im Boot, den Prüfungsausschussleitenden zu bestimmen. Die Familie ist gleichzeitig, sage ich mal, Anteilseigner, Shareholder, aber im Zweifel auch in Executive-Rollen unterwegs. Und als Aufsichtsratsmitglied, Prüfungsausschussvorsitzender muss man letztendlich alle Stakeholder glücklich machen, nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch die anderen Anteilseigner und einfach immer daran denken, was würden die Menschen denken, wenn bestimmte Sachen hochpoppen und in der Presse stünden? Und wie muss ich reagieren, damit es kein Skandal ist, damit jeder versteht, der Torben, der hat einen guten Job gemacht. Und deshalb ist es wichtig, immer zu fragen, neugierig zu bleiben, andere Kollegen, andere Menschen einzuladen, die Perspektive zu wechseln, wenn beispielsweise irgendwelche Dashboards positive Werteanzeigen grün sind, Fragen zu stellen, wie kommt das zustande, was ist vielleicht nicht in so einem Dashboard enthalten, welche vielleicht kulturellen Aspekte sähen wie aus, wenn man sie in einem Dashboard darstellen würde. Regelmäßig natürlich auch Internal Audit Kontakt aufnehmen, nicht nur Gespräche mit dem Head of Internal Audit, auch gerne mal mit dem ganzen Team. Und ich finde es eine schöne Geschichte, wenn auch die Mitarbeiter des Internal Audits in den Sitzungen des Audit Committees teilnehmen dürfen, weil sie A, Erfahrungen aus erster Hand sammeln und nicht nur vom Hörensagen mitbekommen, was der Chief Audit Executive Ihnen erzählt, und B, es kann für den Audit Committee Vorsitzenden und die Kollegen im Audit Committee ganz wertvoll sein, wenn man die Kollegen, die die Prüfungen geleitet haben, direkt bittet, ihre Arbeit vorzustellen. Da wird dann ganz schnell sichtbar, wie viel Vertrauen, wie viel Selbstvertrauen, wie viel Komfort eigentlich dahinter ist. Und wenn man an der einen oder anderen Stelle nachfragt, dann kann man ganz gut beurteilen, wie fest die Kollegen für ihre Arbeit die Hand ins Feuer legen. Dann regelmäßig natürlich auch Gespräche mit dem Head of Internal Audit. Es kann auch wichtig sein, hier ein bisschen das ganze Team zu motivieren, gute Arbeit natürlich zu loben, immer den Rücken zu stärken. Und das ganze Management, das ganze Board muss wissen, dass Internal Audit vom Audit Committee geschützt ist, auch Themen an sich reißen, wie ganz klar Einstellung des Head of Internal Audit ist Sache des Audit Committees, Mitsprache beim Budget des Internal Audits, auch wenn es darum geht, wer beurteilt die Performance des Head of Internal Audit, das soll natürlich beim Audit Committee sein, weil letztendlich die Unabhängigkeit besteht nur dann, wenn die Hand, die den Head of Internal Audit füttert, letztendlich unabhängig ist. Ganz wichtiges Thema in vielen Unternehmen ist natürlich auch das, was zwischen den Zeilen steht, die weichen Faktoren, die Unternehmenskultur, das Verhalten im Unternehmen, weil letztendlich viele Skandale, die poppen hoch, nicht dadurch, dass irgendwelche, sag ich mal, Risikomanagement, KPIs, KRIs fehlerhaft waren, sondern meistens sind es überraschende Momente. Jemand hat Override, jemand hält sich nicht an die internen Abmachungen, sagt, ich habe so viel Verantwortung und so viel Macht, ich mache das jetzt einfach so. Oder Leute könnten in einigen Unternehmen eingeschüchtert sein, scheuen davor zurück, frei zu sprechen. Es gibt Fluktuation und diese weichen kulturellen Faktoren, ich glaube, die muss man ganz gut beleuchten und natürlich auch beobachten, wenn mehrere Leute im Raum sind, wer spricht nicht. Wenn man Fragen stellt, kritische Fragen, wie sind die Gesichtsausdrücke, wie reagieren die Menschen. und manchmal dann im Zweifel auch gezielt Menschen fragen, die jetzt nicht unbedingt Chef sind, um auch andere Meinungen zu bekommen. Ganz klar, Management Assurance ist nicht Governance, wenn ein CFO oder ein Vorstandsmitglied sagt, ja, das habe ich im Griff, das habe ich alles getestet, beispielsweise interne Kontrollen. Und man dann fragt, ja, hast du auch versucht, sie so zu testen, dass sie mal quasi nicht effektiv sein können, nicht funktionieren können. Und wenn dann relativ großes Schweigen im Walde ist, dann natürlich gleich sagen, lass es lieber unabhängig testen oder fragen, aufgrund von welchen Kriterien ist das so, hat das unabhängig jemand überprüft, etc. Und einfach immer diese Unabhängigkeit, immer daran zu denken, man ist letztendlich allen Stakeholdern verpflichtet, in einem Familienunternehmen, der Familie, in einem börsenkotierten Unternehmen natürlich auch den Aktionären, den Mitarbeitern und so auch, sage ich mal, wichtig fürs Überleben ist, immer mal still, wenn man im Unternehmen ist und die Leute einen nicht unbedingt kennen, wenn man mal als Patient oder als Passagier dort ist. Wie reden die miteinander? Wie gehen die miteinander um? Sehen die fröhlich aus? Sehen die gestresst aus etc.? Oder im Zweifel auch gezielt solche Punkte mit Top-Management ansprechen. Bin allerdings ziemlich glücklich, sagen zu dürfen, dass das, was ich in Saudi-Arabien in der Krankenhausgruppe sehe, ein schönes Vorzeigebeispiel ist und dort das Glück habe, ein hochgradig ethisches Management, sag ich mal, anzutreffen.
Okay, so, da hast du jetzt ja ganz viel rausgehauen. Ich würde jetzt erstmal vorne nochmal einsteigen, weil du gesagt hast, alle Stakeholder glücklich machen. Jetzt ist ja glücklich machen sowas wie, was heißt dann glücklich machen? Erzählst du denen dann das, was sie hören wollen, was sie hören müssen, weil manchmal muss man Leute vielleicht auch zu seinem Glück zwingen. Also das würde ich gerne nochmal genauer wissen, was heißt alle Stakeholder glücklich machen? Wie meinst du das?
Alle Shareholder ist wahrscheinlich eben erstmal wichtig. Also auch dadurch, dass man von den Aktionären, die man jetzt nicht persönlich kennt, die Interessen wahrt und sich immer dafür einsetzt, also nicht nur für die Mehrheitseigentümer, sondern auch für die Minderheitseigentümer, was ist wirklich langfristig aus Sicht derjenigen wichtig, die Position haben. Wichtig aus anderen, sagen wir mal, Stakeholdern, Head of Internal Audit, natürlich Zeit spendieren, Zeit geben durch Interaktion, durch Stärkung des Rückens, durch Zuhören, Feedback geben. Natürlich, man kann nicht immer alle glücklich machen, wenn es keine Gründe dafür gibt. Ich kann nicht durchs Unternehmen laufen und jetzt Gehaltserhöhungen und ähnliche Dinge versprechen, wenn das nicht möglich ist. Aber ich kann Leute dadurch glücklich machen, dass ich mich mit Elan für das langfristig Gute und Sinnvolle einsetze.
Da würde dann wahrscheinlich als erstes mein Mann sagen, woher willst du das wissen, was langfristig das Gute und Sinnvolle ist? Weil dann würdest du ja dann auch für dich in Anspruch nehmen, ich weiß, was hier richtig ist. Oder kannst du das irgendwie relativieren?
Ich meine, ich weiß es natürlich nie alleine, was langfristig wichtig ist, sondern man kann es dadurch relativieren, dass man sich Informationen beschafft, dass man mit anderen Menschen darüber spricht im Unternehmen und dass man daran denkt, was sind langfristig letztendlich unsere Ziele und nicht auf den kurzfristigen Erfolg schielt, sondern was kommt dem Unternehmen langfristig zugute. Und das ist natürlich auch immer eine Kommunikation. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, lernfähig zu sein, nicht auf einer Meinung bestehen, wenn sie im Zweifel durch bessere Argumente widerlegt werden kann und Leuten immer die Möglichkeit zu geben, anders Meinungen auszusprechen. Das ist ganz, ganz wichtig zu einer Zeit, zu der ich Revisionen mit vielen verschiedenen Kulturen geleitet habe. Und es gibt Kulturen, die schrecken etwas zurück, die Meinung immer klar auszudrücken. Ich habe gesagt, liebe Kollegen, ich bin nicht immer richtig. Und wenn ich nicht richtig liege, dann möchte ich auch, dass ihr mir das sagt. Oder wenn ihr die Meinung vertritt, man könnte es besser, man könnte es anders machen, bitte sagt es mir immer. Weil ich weiß, am Anfang traut sich das vielleicht nicht immer jeder, habe ich den Zusatz gegeben. Im Übrigen, manchmal werde ich absichtlich Bullshit erzählen, um euch zu testen. Mhm. Und führt dann dazu, dass immer, wenn sie überlegen, will er uns jetzt testen oder meint er das wirklich, dass letztendlich die Hürde weg ist, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wenn man sich dann ein paar Wochen, ein paar Monate kennt, dann weiß jeder natürlich auch, okay, Torben freut sich, auch wenn ich ihm widerspreche, weil er schätzt einfach die klare und transparente Aussage.
Mhm. Hast du noch ein Beispiel für uns zum Thema alle Stakeholder glücklich machen? Du warst ja jetzt in verschiedenen Unternehmen, in unterschiedlichen Positionen. Du könntest jetzt auch ein ganz hypothetisches Beispiel nehmen. Ich hätte es gerne sehr, sehr konkret, weil ich mir vorstellen könnte, wenn du schon so einen Artikel schreibst, dann wirst du ja auch in der einen oder anderen herausfordernden Situation gewesen sein. Also mich interessiert nicht, welches Unternehmen es war. Ich möchte einfach nur die Revisionsleiter und die Revisoren darin unterstützen, dass sie eine Hilfestellung bekommen, welche Haltung helfen würde und wie man aus so einer herausfordernden Situation gut rauskommen kann. Hast du da irgendwas, was du uns anbieten könntest? Aber kann auch hypothetisch sein. Du kannst es auch aus deinen verschiedenen Unternehmen zusammenwursteln und einen rein theoretischen Fall nehmen.
Ich habe verschiedene Beispiele. Einmal das Beispiel, da war ich in Europa beschäftigt und habe mich regelmäßig mit dem, sag ich mal, Chair des Audit Committees und auch Chairman des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats ausgetauscht. Und nach der Prüfung in einem Land, in einer Niederlassung, da kamen relativ unschöne Findings und Gegebenheiten zum Vorstellen. Es waren eine Zeit etwa Anfang der 2010er Jahre. Und damals habe ich mit dem Audit Committee Chair dann darüber gesprochen. Ich vermute, dass bestimmte dieser Observation durch die Kultur in diesem Land begründet sind. Und habe ihm das relativ klar dargelegt, wo ich da die Ansätze finde, wie bestimmte Dinge, die wir gesehen haben, zu der Kultur passen. Und er hat mir damals gesagt, Torben, das ist eine sehr interessante Überlegung. Und es war noch zu einer Zeit, da hat man noch nicht über Cultural Audits gesprochen oder wir prüfen jetzt die Unternehmenskultur, sondern der ist darauf eingestiegen. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Land B, das vielleicht eine fast vergleichbare Kultur zu dem anderen Land hat, bestimmte Sachverhalte vielleicht ähnlich liegen. Und er hat gesagt, das hört sich interessant und faszinierend an. Lass es uns doch einfach tun. Und bestimmte Dinge kamen ähnlich zum Vorschein. Nicht alle, weil dann natürlich auch wieder die, ich nenne es jetzt mal, Subkultur in dem jeweiligen Team anders zum Ausdruck kommt, aber es war quasi irgendwo so für mich der Beginn zu sehen, okay, es hat doch was damit zu tun, in welchem Umfeld ich mich, sage ich mal, aufhalte und wie das Umfeld letztendlich Dinge beeinflusst, Menschen beeinflusst. Zweites Beispiel, in einem Unternehmen hat sich die Kultur nach einem CEO-Wechsel eklatant verändert. Und dann natürlich auch dieses Thema aktiv ansprechen, die Leute, die im Zweifelsunternehmen verlassen, die Leute, die neu hinzukommen, kurz dabei bleiben. Und das natürlich dann auch, wenn es unbequem ist, an Kollegen, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Audit Committee mitzuteilen, um einfach, wenn man Revisionsleiter ist, ganz klar seine Beobachtungen zwischen den Zeilen zu teilen. Wenn man im Aufsichtsrat oder im Prüfungsausschuss ist und sowas sieht in bestimmten Bereichen, dann ist es wichtig, das anzusprechen und auch ganz klar zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir hier wieder das Ruder rumreißen? Wie können wir hier jetzt schnell die richtige Person an den richtigen Platz setzen, um keine Folgeschäden quasi zu generieren?
Das heißt also, wenn du sagst, die Kultur hat sich eklatant verändert und danach ist, also mit diesem Wechsel des CEOs ist die Fluktuation angestiegen. Das heißt, vorher war es eher netter und hinterher war die Kultur dann wahrscheinlich nicht so schön, weiß ich nicht, vielleicht Angstkultur, vielleicht mehr Druck oder Hire und Fire oder keine Ahnung was.
Ja, und es war nicht auf, sag ich mal, Top-Gruppenebene, sondern es war in einer untergelagerten Gesellschaft. Und da muss man natürlich schnell eingreifen und sagen, ja, das machen wir, weil die Person, die in einem Unternehmen an der Spitze sitzt, die hat einen großen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Mhm. Und wer auch großen Einfluss hat, wenn man jetzt an eine große Gruppe denkt und wenn man ganz oben ein ethisches, ein Vorzeigemanagement hat. Häufig gibt es dann irgendwo auf Ebene 2 oder 3 vereinzelte Störenfriede. Und es ist wichtig, dass man die ausfindig macht, weil in den Bereichen, in denen die unterwegs sind, sind die Mitarbeiter unzufrieden, trauen sich vielleicht nicht, bestimmte Dinge auszusprechen, anzusprechen, erhöht Fluktuation. Und was einige Unternehmen hier in der Region machen, die messen jährlich das sogenannte Employee Engagement. Also das sind anonyme Befragungen der Mitarbeiter über, anonyme Kanäle, wie zufrieden sie sind. Das sind relativ ausgetüftelte Fragebogen und es gibt dann einen Score. Und dann sieht man natürlich, wenn man auf Unternehmensebene schaut, was sind die Veränderungen zum Vorjahr und in den einzelnen Bereichen, es geht nicht auf die Person runter natürlich, muss ja anonym bleiben, wo hat sich etwas verbessert, wo hat sich etwas verschlechtert und häufig passen dann auch die Fluktuationszahlen mit diesen Werten zusammen, also dort, wo die Zufriedenheit nicht so gut ist, wo das Management des eigenen Bereichs kritisch gesehen wird, da muss man genau hinschauen und im Zweifel auch Maßnahmen ergreifen, entweder das Management zur Brust nehmen und sagen, ja, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Ausbildung in dem Sinne. Wie werde ich ein besserer Manager? Die Probleme offen ansprechen und Ultima Ratio, wenn gar nichts geht. Manchmal muss man sich auch von Menschen trennen.
Mhm. Hattest du das auch schon mal, wenn es nicht eine untere Führungsebene war, sondern das Problem weiter oben saß?
Das war noch, als ich angestellt war. Da habe ich selbst erlebt, wie groß der Unterschied sein kann, wenn quasi der CEO wechselt. Ich mache jetzt hier einen Unterschied. Es macht wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob es private oder Regierungsunternehmen sind. Weil in den privaten Unternehmen, da schaut in der Regel der Aufsichtsrat ganz stark darauf, dass die passende Person das Ruder unternimmt. In, Government-Unternehmen, öffentlichen Unternehmen, da ist im Zweifel das nicht immer der Fall. Und deshalb schwankt dort die Kultur nach einem Führungswechsel auch stärker. Und ich habe es tatsächlich erlebt, wie von einem Tag auf den anderen der falsche Mensch ganz oben das Ruder übernommen hat und quasi die gesamte Führungsriege frustriert hat. Ich hatte das Glück, damals als Revisionsleiter natürlich nicht unbedingt von ihm abhängig zu sein. Allerdings muss man sich dann auch fragen, wenn der Spaßfaktor flöten geht, was soll ich eigentlich noch da? Ne?
Ja, aber du warst ja dann wahrscheinlich unter dem Aufsichtsrat.
Trotzdem. Ja, ich war unter dem Aufsichtsrat. Mhm. Und nichtsdestotrotz Ich meine, man hat als Revisionsleiter auch unter dem Aufsichtsrat natürlich Berührungspunkte mit allen wichtigen Personen.
Mhm.
Und das ist dann immer, sag ich mal, ein Teil deiner persönlichen Umgebung. Und auch wenn man nicht unbedingt, sag ich mal, von so einer Person abhängig ist, es gibt auch mehr Berührungspunkte, häufigere Berührungspunkte mit einem Gruppenvorstand als mit einem Aufsichtsrat.
Und was wäre dann dein Rat an die ganzen Revisionsleiterkollegen und Revisoren unter uns?
Ganz einfach. Immer damit anfangen. Do you like it? Wenn man sagt, okay, nein, kannst du es ändern? Kannst versuchen. Wenn man es nicht verändern kann, can you change it? Wenn dann auch nein ist, dann einfach sagen, okay, muss ich mir das antun, ja oder nein? Da kommt wieder die Unabhängigkeit letztendlich zum Spiel. Und ich glaube, das ist wirkliche Unabhängigkeit, wenn wir auch als Revisionsleiter dann so unabhängig sind und zu sagen, wenn ich bestimmte Konstellationen nicht ändern kann, will ich dann noch dort sein? Und im Zweifel dann zu sagen, okay, ich will das nicht mehr, ich suche mir jetzt etwas anderes, ist in der Regel Befreiungsschlag und nicht Niederlage.
Und woher weißt du denn, dass du nichts ändern kannst? Weil du hast ja den Kontakt zum Audit Committee.
Ja, wenn du den Kontakt zum Audit Committee hast, und Audit Committee ist immer auch Teilüberschneidung oder Teil des Aufsichtsrats, dann hast du da auf alle Fälle den Kontakt. Und ich meine, es gibt auch Audit Committees, die nicht ideal sind. Und es ist dann auch wieder vielleicht die Frage, ist es ein öffentliches Unternehmen oder ein nicht öffentliches Unternehmen? Wenn du ein paar starke Audit-Committee-Mitglieder hast und einen schwachen Audit-Committee-Chair, dann ist im Zweifel auch die Frage, wie viel kann man wirklich machen oder wie viel wollen die wirklich machen, ganz klar geantwortet. In einem anderen Unternehmen, da war ich selbst Revisionsleiter, hatte einen sehr, sehr starken Audit-Committee-Chair und in der Zeit insgesamt 4 verschiedene CEOs erlebt und auch, sag ich mal, Zeiten mit CEOs, die nicht optimal waren, überlebt aufgrund des Audit-Committees im Rücken.
Und wie sollte man sich dann als Revisionsleiter verhalten?
Immer der eigenen Ethik folgen, sagen, wenn das, was ich mache, ist das immer so, dass ich in den Spiegel gucken kann, wenn ich in 20 Jahren mit meinen Kindern oder Enkeln darüber spreche, wie hört sich das an? Bin ich dann froh darüber, wie ich es getan habe oder nicht? Und wenn wir als Experten fit sind, wenn wir gute Fähigkeiten haben, dann sind wir immer gefragt. Deshalb im Zweifel als Revisionsleiter, wenn man sich mal so fühlt, als ob man nicht am idealen Platz ist, auch den Mut haben zu sagen, dann suche ich mir den idealen Platz jetzt aus. Geht vielleicht in der späteren Karriere etwas leichter als in der früheren Karriere, weil man wahrscheinlich über die Jahre auch mehr dazu beitragen konnte, persönlich unabhängig zu werden.
Meinst du jetzt finanziell oder emotional?
Beides.
Ja, es hängt ja auch stark miteinander zusammen.
Ja.
Ich glaube, wenn man finanziell sehr, sehr abhängig ist, ist es sehr, sehr schwer, emotional unabhängig zu sein.
Ja, absolut.
So, wir hatten dieses Thema Unabhängigkeit, weil irgendwie bleibe ich dabei, wenn man jetzt einen starken Audit Committee Chair hat und auch wenn der CEO jetzt nicht so prickelnd ist, wie du das gerade gesagt hast, du hattest ja da 4 verschiedene, dann kannst du ja gewisse Dinge tun als Revisionsleiter. Und da möchte ich jetzt nochmal auf deinen LinkedIn-Artikel zurückgreifen. Da hast du ja gesagt, ja, Unabhängigkeit, auch selbst nachdenken. Und den Mut haben, Fragen zu stellen, die niemand hören will. Also die zumindest dieser CEO nicht hören will.
Ja, und ich meine, das muss man dann auch tun. Und in dem Fall habe ich das auch getan. natürlich auch den Audit Committee Chair damals mit ins Boot genommen. Und wenn man dabei professionell bleibt, dann kann man auch mit dem nicht ideal platzierten CEO so umgehen, dass es nicht zum persönlichen Eklat kommt, sondern im Zweifel hart über die Sache sprechen, aber immer noch persönlich respektvoll. Und wenn man dann irgendwann, sag ich mal, genügend Material gesammelt hat, dass das nicht mehr der richtige CEO ist, dann tut der Aufsichtsrat das Nötige.
Okay, das heißt, du hast dann weiterhin deine Prüfungen risikoorientiert ausgesucht. Du hast die Dinge angesprochen, auf den Punkt gebracht und in deinen Berichten dargelegt. Auch wenn es dem CEO jetzt nicht so gefallen hat.
Absolut. Und ich meine im Zweifel auch bestimmte Red Flags mit dem Audit Committee besprochen und gesagt, okay, hier müssen wir nochmal vertiefend an die Sache gehen. Und da kam immer das Backing. Wenn man gute Gründe hat, wieso man etwas tut, dann kommt in der Regel das Backing. Es war anders mal in einer Firma damals in Deutschland. Da war ich auch Revisionsleiter und habe eindeutige Fraud-Red Flags gesehen in einem Bereich. Habe diese angesprochen und habe eher für Unverständnis gesorgt. So nach dem Motto, ich bin relativ frischer Revisionsleiter. Und dieser Direktor, der ist ja schon so lange im Unternehmen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Da war einfach, sag ich mal, die Kultur nicht so, dass man kritische Dinge gerne gehört hat. Ich war auch nicht allzu lange in dem Unternehmen und es ging auch kurze Zeit danach in die Insolvenz. Und das hat ganz klar auch mit den kulturellen Aspekten gespielt. Ich meine, manchmal sind irgendwelche Vorzeigeaspekte in einem Unternehmen wichtiger als das, was dahinter steht. Kritisch ist es immer, wenn man irgendwo in einem Vorstand, in einem Aufsichtsrat nur Doktoren sieht, nur Menschen mit Doktortitel. Und dann müssten eigentlich in vielen Fällen die Alarmglocken losgehen. Hat man da nur Leute gesucht, damit es auf dem Papier nach außen gut aussieht? Oder hat man da wirklich die Experten zusammengesucht? Und im Zweifel war das damals ein Unternehmen, in dem wahrscheinlich die Titelgläubigkeit größer war als die Gläubigkeit an bestimmte Fähigkeiten oder die Gläubigkeit an Transparenz. Habe auch positive Beispiele in Europa gesehen, habe auch mit einem CEO zusammengearbeitet, der nie eine Hochschule von innen gesehen hat, während seiner Ausbildung und trotzdem in dem Unternehmen CEO wurde. Und es war ein großes Unternehmen, weil er einfach gut war. Und das sind dann diametral zwei verschiedene Kulturen gewesen.
Jetzt, wo du das erzählst, kann ich mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich da studiert habe oder noch in der Schule war, dass wir da irgendwie mal geguckt haben, wer sitzt denn so im Aufsichtsrat von irgendeinem börsennotierten Unternehmen. Und dann war es Professor sowieso. Und dann haben wir gedacht, hey, jetzt guck mal doch mal, was ist das denn für eine Professur? Und ich weiß jetzt nicht, Bankversicherung, keine Ahnung, irgendwas Riesengroßes. Und dann war das ein Professor für Kunst. Also irgendwas mit Musik, Malen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und das hat mich so dran jetzt erinnert, als du gesagt hast, ja, da sitzen nur Leute mit einem Doktortitel. Ja, wenn ich da Professur in Kunsttheorie oder sonst irgendwas habe oder Musiktheorie, ist ja schön, sieht gut aus. Der Professor sitzt im Aufsichtsrat, falsches Themengebiet.
Sowas ja, absolut.
Genau. Ich würde jetzt gerne nochmal umschwenken auf einen anderen Artikel, den du auf LinkedIn hattest. Und da ging es um die Werteerosion. Weil wenn wir ja sagen, und das kann ich total nachvollziehen, Kultur ist wichtig. Und in der Kultur hat man die ersten Frühwarnindikatoren für die Entwicklung eines Unternehmens. Was sind denn da so die Anzeichen?
Die Anzeichen, die man jetzt messen könnte, das wären solche Sachen wie, sag ich mal, Employee Engagement, Zufriedenheit der Mitarbeiter, Fluktuation, die ganzen Größen. Dann, worauf man auch schauen kann, werden Leute innerhalb des Unternehmens befördert oder kommen immer nur quasi Führungskräfte von außen? Dann die Tonalität zwischen Kollegen, auch die Frage, wie wichtig ist dem Aufsichtsrat, dem Management die Tatsache, dass die Kultur gut ist, was tun die dafür, was tut die Organisation dafür, um, sag ich mal, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, durch Anerkennung, durch vielleicht solche Sachen wie kleine Auszeichnungen, durch Kontakt mit ihnen. Also wenn immer nur quasi ein Vorstand mit seinen Direktoren spricht und nie mit den Mitarbeitern, da ist da irgendwo, sage ich mal, eine Filterung vorhanden, die dafür sorgt, dass der Bodenkontakt verloren ist. Ein guter Präsident und CEO, der geht auch zu den Leuten ins Büro, der läuft rum, der sagt Hallo, der spricht mit allen, der hört sich das an. Und das macht sehr, sehr viel aus. Dann fühlen sich die Leute wertgeschätzt. Und deshalb, wenn den Führungskräften klar ist, wie wichtig Werte, wie wichtig Kultur ist, ihnen das bewusst ist, dann tun sie auch das Richtige. Und da gibt es etwas, das heißt Behavioral Risk Management. Ich erkläre es mal in 2, 3 Sätzen. Die weichen und die harten Faktoren in einem Unternehmen, die bestimmen das Verhalten. Die harten Faktoren ist sowas wie sieht die Organigramm aus, was für Policies and Procedures gibt es, was für Incentive-Schemen, wovon hängt der Bonus ab, kann der beispielsweise dafür sorgen, dass ein Arzt das Wohl des Patienten gegen, sage ich mal, sein Bonus abwägen muss, etc. Oder wird sowas eben systematisch ausgeschlossen? Dann die weichen Faktoren. Wie reden die Leute miteinander? Welche Kulturen, welche Unternehmenskultur? Und diese harten und diese weichen Faktoren, die beeinflussen, wie das Management Entscheidungen trifft. Und die Entscheidungen, die das Management trifft, die beeinflussen wieder das, was letztendlich das Unternehmen hervorbringt in quantitativ messbaren Dingen wie Umsatz, Produkte, in weichen Faktoren Qualität, Kundenzufriedenheit, Fluktuation etc. Und das ist somit letztendlich Kultur. Und das, was ein Unternehmen leistet, ist klar miteinander verbunden. Vielleicht nicht immer sofort 1:1 von einer Minute auf die nächste. Langfristig gibt es diese Zusammenhänge. Und wenn man dort an den richtigen Schrauben dreht und der Mechanismus verstanden wird, dann ist es eine der wichtigsten Investitionen in ein Unternehmen. Wie arbeite ich an der Kultur, dass sie positiv ist, dass es eine Performance-Kultur ist, dass es eine offene, transparente Kultur ist? Weil wenn beispielsweise eine Krankenschwester davor zurückschreckt, den Doktor zu fragen, ob jetzt das Mittel das Richtige ist, was er verabreicht, einfach aufgrund des Hierarchieunterschieds, dann ist die Kultur gefährlich. Und dann würde sie dafür sorgen, dass im Zweifel die Ergebnisse, die resultieren, unschön sind.
Das ist ja das Konzept von Amy Edmondson mit der psychologischen Sicherheit, das du da darstellst. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und die Amy Edmondson, die geht ja auch auf dieses Thema Schweigen. Und das hattest du in dem Artikel auch genannt. Ja, wenn in einem Meeting vielleicht nur über Lappalien gesprochen wird und nicht über die wirklich wichtigen Dinge, oder wenn einfach Schweigen im Raum ist und niemand etwas anspricht. Oder wenn vielleicht eine Person das Meeting verlässt, auf einmal startet eine ehrliche Diskussion, die Person kommt wieder zurück und die ehrliche Diskussion ist beendet. Solche Dinge, die bekommen wir ja als interne Revision deutlich mit.
Ja, das sind wichtige Indikatoren, über die man dann auch nicht schweigen möchte. Und vielleicht hat man auch als Revisionsleiter irgendjemand im Unternehmen. Manchmal ist es der CEO, wenn der möchte, dass es dem Unternehmen wirklich gut geht, der dann ein offenes Ohr dafür hat und der dann auch quasi helfen kann. In der Schweiz ist es sicherlich dann der Verwaltungsrat oder das Audit-Komitee. Da haben die Kollegen Zugang zu. Und im Zweifel kann man ansonsten auch mal, ja, es hängt wieder vom Aufsichtsrat und vom Management in Deutschland ab, solche kulturellen Audits quasi auf den Plan bringen, ob dann Geschmack für vorhanden ist oder ob die Leute daran interessiert sind. Dann kommt sowas zum Vorschein. Und als Audit-Committee, was kann man machen? Man kann natürlich fragen, sitzen jetzt alle Leute hier im Raum, die wir brauchen, die mitreden sollten? Wer wäre noch wichtig, wer nicht da ist? Welche Fragen sollten wir noch stellen, die nicht gestellt wurden, etc.? Und wenn man als Chair ganz klar Zeichen setzt, dass man eine offene und transparente Diskussionskultur quasi wünscht, dann wirkt das auch. Es ist wichtig in vielen Dingen, natürlich, es ist immer einfacher, wenn der Wunsch von oben kommt und klar zum Ausdruck kommt, wir wollen Transparenz. Und wenn das dann natürlich auch durch Taten belegt wird, die Aussage, wir wollen transparentes Unternehmen sein, das findet sich wahrscheinlich an vielen Orten. Die Frage ist, sind dort wirklich die Ohren auch offen, wenn kritische Fragen kommen, ja oder nein? Und daran sieht man dann, ob das ehrlich gemeint ist oder nicht.
Okay, das heißt jetzt, diese weicheren Faktoren würdest du eher auf der Tonspur kommunizieren? Oder auch als, weil du gesagt hast, Cultural Audit, dass man eine Prüfung macht auf die Unternehmenskultur?
Ja, also ich würde es auch ganz klar als Audit sehen. Man kann ja auch quasi so ähnlich wie man Fraud-Szenario Risk Assessment macht. Ja, man stellt Fragen für die einzelnen Bereiche. Wie wahrscheinlich ist es, dass hier etwas aus dem Ruder läuft? Und wie schlimm wäre es, wenn etwas aus dem Ruder läuft, beispielsweise, dass eine Rechnung nicht dem Vier-Augen-Prinzip folgt oder dass jemand im Management-Reporting einfach ein Override macht? Und man überlegt sich einfach verschiedene Szenarien und fragt dann anonym Management, mittleres Management oder auch Mitarbeiter, wie wahrscheinlich ist das und wie schlimm wäre es, und auf einer definierten Skala natürlich. Das Gleiche kann man auch machen im Bereich Kultur oder Behavior Risk. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand quasi Bonus gegenüber Wohl des Unternehmens abwägt? Wie wahrscheinlich ist es, dass der CFO stille Reserven bildet oder auflöst, um seinen Bonus zu erreichen, vielleicht irgendwelche Overrides macht? Wie wahrscheinlich ist es, dass Mitarbeiter dem Vorgesetzten widersprechen, wenn er dabei ist, einen Fehler zu machen? Und das sieht je nach Bereich dann anders aus. Und das kann man skalieren. Oder wenn ich jetzt noch einen Schritt nach vorne denke, wenn man jetzt anonymisiert die E-Mails, also durch Pseudonyme, die im Unternehmen ankommen und rausgehen, durch ein AI-Tool laufen lässt, das analysiert. Wie ist die Tonalität? Wie sind die Antwortzeiten? Wer wird involviert? Wer kommuniziert? Wie, in welcher Frequenz sind die Leute einbezogen? Wie reagieren sie? Ich glaube, da könnte man mit Technologie in sehr kurzer Zeit einen extrem wichtigen Pulsmesser dafür bekommen, wie bestimmte kulturelle Aspekte gelagert sind. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal einen Spaß gemacht. Ich habe mal im privaten Bereich für so einen langen E-Mail-Thread einfach mal genommen und in ChatGPT reinkopiert und gesagt, okay, jetzt analysiere mal die Verhaltensmuster der verschiedenen Beteiligten in diesem Chat. Wie ist die Tonalität etc.? Und das war schon ganz spannend zu sehen, wie gut die Interpretation da mittlerweile aussieht. Und wenn man dann so etwas auf viel größerer Ebene in einem sicheren Raum, sowas wie ein Local Language Model, in einer, sag ich mal, Unternehmenscloud anwenden kann, ich glaube, da kriegt man sehr, sehr schnell wenn man möchte, einen echten Pulsmesser für die Kultur.
Und die muss man dann natürlich wieder kommunizieren an Leute, die das vielleicht nicht hören wollen.
Und es funktioniert am besten. Der Wunsch nach Transparenz, der muss weit oben im Unternehmen vorhanden sein.
Mhm.
Und in der Regel, ich meine, ein Familienunternehmen, die langfristig erfolgreich sein möchten, die diese Zusammenhänge verstehen, da ist das Bewusstsein auch vorhanden.
Cool. Ein paar Sachen möchte ich noch ansprechen, die mir so gefallen haben in dem Artikel. Also wir hatten natürlich das Thema Schweigen. Dann hatten wir die Führungskraft, die die unangenehme Wahrheit nicht hören möchte.
Ja.
Auch als Red Flag. Wo man dann sagen kann, ja, da fallen mir spontan auch ein paar dazu ein, weil das ist ja rein menschlich, dass man eine Idee hat und irgendwie was machen will und unangenehme Wahrheiten nicht aussprechen darf. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, Frau Brani, kommen Sie mir niemals mit dem Wort Problem, wir haben hier nur Herausforderungen. Also es war wirklich schwierig, da mal zu sagen, da funktioniert was nicht. Und das war nicht in der internen Revision, sondern das war in meiner operativen Zeit.
Ja.
So, dann irgendein Analyst, der meint, er kommt beim Chef besser an, wenn er die Fakten ein bisschen schöner darstellt. Oder vielleicht die Ansage bekommen hat, stellt es doch mal anders dar. Oder da ist noch was in petto. Ich glaube, das war ja bei Wirecard, dass dem Controller dann gesagt wurde, ja, da kommt noch ein Geschäft und rechne es schon mal rein und das kommt dann auch. Und es kam halt dann immer auch.
Dazu noch eine lustige Anekdote, die ist jetzt mehr als 25 Jahre her. Noch zu meiner Zeit in der Wirtschaftsprüfung haben wir eine Unternehmensbewertung gemacht bei einem Unternehmen. Und für so ein kleines Land, man kann sagen, ehemalige UdSSR, da wurde ein ziemlich großes Projekt geplant. Und dann haben wir nachgegoogelt, wie hoch ist eigentlich, gegoogelt noch nicht, sondern einfach damals nachgeschlagen, wie groß ist eigentlich die Wirtschaft und das Sozialprodukt in dem Land. Und haben dann festgestellt, okay, im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt dieses Landes wäre das Projekt ziemlich groß. Und dann natürlich die Rückfrage gestellt. Und der Mitarbeiter, der hat dann gesagt, ja, mein Chef, der kommt aus dem Land, der freut sich, wenn man sowas plant.
Und das gab gar keinen Plan, sondern das war nur auf dem Papier, oder wie?
Ja, es war auf dem Papier ein bisschen, sag ich mal, nach oben gepusht. Und dann natürlich ganz klar, ich meine...
Einfach ein paar Nullen dran gehängt.
Ja, ja, so ungefähr. Oder ich meine, ja... Leuten das zu berichten, was sie hören möchten, ist keine gute Idee. Und wenn man Vorgesetzter ist und die Leute immer nur schöne Wetterberichte bringen, dann muss man auch nachfragen, ja, und was sind jetzt die Bereiche, die vielleicht nicht so gut laufen oder was können kritische Stimmen hier sagen? Weil wenn immer nur zu viel grüne Dashboards gezeigt werden, muss man kritisch sein und es ist auch eine Aufgabe eigentlich der Führungskräfte, den Menschen den Komfort zu geben, dass sie auch gelbe und rote Lampen zeigen dürfen, sondern eigentlich nicht nur dürfen, sondern müssen.
Dann hattest du noch genannt, ein Team, das Abweichungen irgendwie so normalisiert, weil, ach ja, war ja im Vormonat genauso, also weil es dann als harmlos dasteht. Wir haben unser Ziel nicht erreicht und die Kennzahl, sagen wir mal, ist vielleicht gelb oder orange oder rot, aber hatten wir im Vorjahr auch, hatten wir im Vormonat auch, ja, ist keine Veränderung zum Vormonat. Das ist ja so eine Darstellung, wir haben hier keine Veränderung zum Vormonat, hört sich gut an, wenn die Kennzahl aber trotzdem orange, gelb, rot ist, ist es ja trotzdem nicht toll. Also diese Verharmlosung auf der verbalen Ebene.
Ja, oder ich meine, ist dann auch, wenn man langsam akzeptiert, ja, oder wenn die obere Ebene im Unternehmen akzeptiert, dass es hier und da einfach nicht gut läuft und sich damit abfindet, dann ist natürlich die Gefahr, dass es einschleift und dass es größer wird. Oder auch so eine Aussage wie, ja, das ist eine Ausnahme. Dann immer fragen, ja, warum ist es denn eine Ausnahme? Warum ist es denn eine einmalige Ausnahme? Wieso kann es denn nicht wieder passieren, etc.?
Hm.
Oder fragen, ja, okay, ihr sagt jetzt, das ist eine Ausnahme, aber was sollten oder was müssten wir eigentlich daraus lernen können?
So, was mir noch gefallen hat bei dieser Werteerosion, was toleriert ein Team?
Ja, und da ist wahrscheinlich ganz wichtige Frage. Ein Team, wahrscheinlich je weniger es motiviert ist, desto mehr würde es tolerieren. Wenn das Team hochgradig engagiert ist für das Unternehmen, dann ist es kritischer, dann fragt es nach. Wenn es quasi mental resigniert hat, dann ist die Toleranz größer. Und die Frage natürlich, wie erinnert man sich als Teammitglied, als Team regelmäßig daran, was man tun kann? Und als Führung eines Teams, was tut man dafür, dass das Team motiviert ist, dass das Team Spaß hat, dass das Team sich wertgeschätzt fühlt? Und ich meine, manchmal sind die schönen Ereignisse dann im Leben, wenn man zu Teammitgliedern noch Kontakt hat, viele, viele Jahre, nachdem man aus dem Unternehmen ausgeschieden war. Und zwar, wenn die Zeit, die man aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, eigentlich schon viel länger ist als die Zeit, die man dabei war und die einen immer noch gerne sehen, dann ist es natürlich auch irgendwo ein schönes Zeichen.
Und was würdest du tun, wenn du jetzt aus der internen Revision in einer Abteilung, die nicht die interne Revision ist, sondern irgendeine Kontrolleinheit ist, diese mentale Resignation feststellen würdest? Also du siehst es jetzt. Mhm. Mensch, die Leute haben ja resigniert. Eigentlich müssten die dagegenhalten und was sagen. Aber irgendwie sagen die, bringt doch eh nichts. Schreibe ich halt auf, was sie hören wollen. Dann habe ich meine Ruhe. Was würdest du in so einem Fall machen?
Ich meine, nachfragen, so nach dem Motto 5-mal why. Ja, warum, 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 warum? Und ich meine, es gehört ja auch zu der wirklichen Root Cause oder ja, Ursachenanalyse dazu. Wieso sind die resigniert? Wieso haben die kein Interesse mehr? Und wenn man tief genug bohrt, müsste man eigentlich auch auf die Ursache stoßen. Und in vielen Fällen ist die Ursache menschlich.
Du hattest ja vorhin den Fall von dem einen CEO, der ja nicht so gut gelitten war. Sagen wir mal, der schreit dann rum, schnauzt die Leute an. Wenn die Zahl schlecht ist, also man reportet die Ist-Zahl und dann kriegt man als Antwort, die Zahlen sind falsch, wie können Sie so etwas nur reporten? Und das passiert halt jedes Mal, wenn so eine Zahl reportet wird. Also da kann man schon vorstellen, dass man resigniert.
Ja, und ich glaube, wenn man als Person resigniert in so einem Umfeld, dann muss man gehen oder man sollte gehen.
Ja.
Ist auch immer schön, wenn man vorher vielleicht dann sich noch die Mühe macht, auch wenn man weiß, es vielleicht nicht unbedingt ändert nicht viel, aber einfach auch den anderen Menschen zeigt, ich challenge jetzt so einen CEO und ich challenge ihn auch vor den Augen von anderen, weil das bringt letztendlich auch viel Respekt ein von Kollegen, wenn die erkennen, okay, da spricht jemand die Themen an. Da bückt sich einer nicht, sondern der redet trotzdem die Aspekte an. Und ich glaube, langfristig aber es muss jeder selbst entscheiden, für die eigene Selbsthygiene ist auch die Frage, was tue ich jetzt, damit ich mich langfristig gut fühle?
Da sind wir wieder bei dem Punkt der finanziellen und emotionalen Unabhängigkeit, die man haben sollte, gerade in der Rolle als Chief Audit Executive oder als Chairman von dem Audit Committee.
Ja, die sollte man auf alle Fälle haben. Und ich glaube, Chairman Audit Committee sollte nicht so ein Schleudersitz sein, wie im Zweifel manchmal der Chief Audit Executive. Aber letztendlich, es macht ja auch keinen Spaß, wenn man quasi auf einem Stuhl sitzt, der 100% sicher ist.
Wieso bezeichnest du denn die Revisionsleitung als Schleudersitz? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
Als Schleudersitz nicht, aber es ist letztendlich, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, beispielsweise wie so ein Unternehmen, das nur Doktoren im Vorstand hat, und man redet irgendwelche, sage ich mal, Fraud-Reflex, spricht sie an und bringt sogar Belege dafür. Weil wenn von, sage ich mal, irgendeinem Direktor zwischen Kilometer belegbaren Wartungsintervallen der Dienstwagen 30 Liter auf 100 Kilometer verbraucht hat, ja, dann ist das irgendwie ein bisschen, sag ich mal, auffällig.
Ganz bisschen.
Und dann ist es eigentlich für mich eine klare Indikation, da musst du tiefer graben. Und vor allem, wenn das Intervall schon ziemlich lange ist oder dann auch noch solche Muster, wie immer mal große Mengen getankt und kleine Mengen getankt. Also wenn es in der Verteilkurve zwei Peaks gibt, dann sind es auch zwei verschiedene Fahrzeuge, die da betankt wurden, ja, rein statistisch wahrscheinlich. Und wenn das nicht gehört werden will, ich meine, da muss man sich als Revisionsleiter fragen, bin ich denn hier überhaupt noch am richtigen Platz, ja oder nein? Mhm. Und deshalb, ja, manchmal kann man die Schleuder, das Schleudersitz oder den Knopf selbst auslösen. Und in der Regel, oder es gibt auch mal Unternehmen, ich habe es auch im Umkreis gesehen, da sind Revisionsleiter gegangen, weil sie unbequeme Dinge angesprochen wurden, wurden also quasi gebeten zu gehen. Und deshalb ist es in manchen Fällen ein Schleudersitz, aber es ist letztendlich wie am Kapitalmarkt auch. Ja, es gibt das Capital Asset Pricing Model. Je höher man quasi systematisches Risiko akzeptiert, desto höher ist auch die Belohnung. Und deshalb sind ja auch Führungspositionen anders bezahlt als, ich nenne es mal jetzt, fast risikolose Positionen.
Okay, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was würdest du ihm sagen? Und natürlich unter der Annahme, dass dein jüngeres Ich interne Revision total cool findet. Was wäre das?
Der wichtigste Rat ist nicht rein auf Revision bezogen, sondern der ist ein bisschen breiter. Der beste Rat, träume groß. Träume so groß es geht. Weil letztendlich wir Menschen, wir überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können, aber wir unterschätzen gewaltig, was wir langfristig erreichen können. Und deshalb träumen so groß es geht, weil angenommen, du träumst nur 5 Meter groß und du erreichst 5 Meter oder 5,20 Meter. Was ist das im Vergleich zu, du träumst 100 Meter groß und erreichst 80? Ja, sondern von dem her, träume groß.
Okay, das werde ich mir auch merken. Ich fühle mich ja noch richtig jung. Super. Ja, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Ansonsten würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen, Tom.
Vielleicht noch, ja, es lohnt sich immer zu wissen, wohin man eigentlich möchte. Es lohnt sich immer, quasi ehrlich zu sich selbst, transparent zu sein und auch Revision, naja, auch aus der spaßigen Brille zu betrachten. Ich meine, manchmal gibt es so lustige Dinge. Ich habe früher mit einem Chef immer darüber gesprochen, und zwar, der war nicht in der Revision, sondern war damals mein Chef. Da habe ich gemeint, so, jetzt gucken wir mal, wie tief die Früchte da hängen. Und irgendwann hatte ich nach 2 Tagen mit dem telefoniert gesagt, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich musste mich wieder so sehr zücken, etc. Und es sorgt dann natürlich immer für Lacher. Oder auch als Revisionsleiter damals so Präsentation, ja, zum Audit-Komitee immer ein paar Witze auch über Revision, über sich selbst mit einbauen und die Leute zum Lachen bringen und Dinge nicht zu ernst sehen. Ich meine, wir sind letztendlich Teil des Unternehmens, wir sind kein Fremdkörper und die Unabhängigkeit, die ist in meinen Augen in vielen Fällen überbewertet, sondern die kommt eigentlich nur dann zum Tragen, wenn man als Revisionsleiter einen Chef hat, der nicht ethisch ist. Ja, dann ist die Unabhängigkeit wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass in den meisten Unternehmen, die gut funktionieren, Aufsichtsrat, Geschäftsleitung oder Vorstand, die ziehen an einem Strang. Und deshalb wichtig, mit den Stakeholdern zu können und nicht nur mit dem Chef.
Okay, vielen Dank. Also jetzt noch meine Abschlussfragen. Ja. Wie wichtig ist Kommunikation in der internen Revision?
Absolut wichtig. Und zwar nach innen und nach außen. Und auch wenn man prüft, ganz transparent immer auch zum geprüften Bereich, zum Management, zum Audit Committee. Es gibt keine Überraschungen, wenn man transparent ist.
Okay. Wann kann eine interne Revision souverän agieren?
Wenn sie ehrlich agiert, wenn sie motiviert ist, für das Unternehmen Gutes zu tun, wenn sie natürlich die Rahmenbedingungen hat, die sie souverän werden lassen können, sprich Berichtslinie an entweder Vorstand bzw. Audit Committee. Es müssen können, wollen und dürfen letztendlich zusammenkommen.
Okay. Ist die Revision dann auch wirksam oder gehört dann noch was anderes dazu?
Sie muss fähig sein, um wirksam zu sein.
Okay. Und wie sieht die interne Revision in 10 Jahren aus?
Wie immer, es wird stetige Evolution geben. Ich meine, seit 25 Jahren wahrscheinlich ähnlich wie du. Wir hören immer, es ändert sich gewaltig. Ich glaube, es ändert sich graduell in einem ähnlichen Tempo wie bisher. Es gibt neue Technologie. Und es ist einfach wichtig für uns, dass wir auch Freund mit neuer Technologie werden und ansonsten mit Kompetenz, Fähigkeit, Hard- und Soft-Skill zu arbeiten, wie bisher auch. Also sie hat modernere Hilfsmittel zur Unterstützung der Revision und wird aber in 10 Jahren auch noch genauso existieren wie heute, vielleicht leichter, sage ich mal, Shift, etwas mehr Tool, etwas weniger Mensch. Und das war ja überall in der Geschichte so. Wenn es effizientere Tools gab, konnte auch Platz geschaffen werden für neue Industriezweige. Ansonsten würden wir heute alle noch in der Landwirtschaft ackern.
Mhm. Ja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil du das doch mit dem Cultural Audit gesagt hast und man würde die gesamte Unternehmenskommunikation dann mal auswerten lassen durch AI. Da glaube ich, wird der Job noch viel herausfordernder, weil es dann mal schwarz auf weiß zu Papier gebracht wird, wie die, ja, keine Ahnung, vielleicht kann man die informellen Strukturen auswerten, wie die Kommunikation läuft, was für eine Kultur da ist und dann hat man die richtig harten Gespräche. Also ich glaube, dann hat man genau die Gespräche, um die man in den letzten 10, 20, 30 Jahren aufwärts deutlich herumgekommen ist.
Ja, und deshalb ist wahrscheinlich die Kommunikationsskills sind dann sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wenn Tatsachen auf dem Tisch liegen, dann kann sich ja die andere Seite auch nicht so einfach rausreden.
Die KI ist falsch. Nochmal eine neue Antwort. Du musst doch nett sein. Okay, was sind deine Wünsche an die interne Revision?
Auf alle Fälle Spaß machen. Habt Spaß. Ja, genießt euren Job. Und manchmal ganz gut, auch gewisse Zeiten ja auf der anderen Seite des Schreibtisches zu verbringen.
Für das Verständnis für unsere Revisionspartner. Super, tolles Schlusswort. Also ich danke dir, Torben. Das war ein super tolles Interview. Es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und schön, dich nach all den Jahren, zumindest virtuell, jetzt wieder mal zu treffen und mich mit dir drüber zu unterhalten. Und ich glaube, wir beide haben uns in den letzten 23 Jahren ganz schön weiterentwickelt. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht.
Nee, hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Silvia. Und freue mich über das Wiedersehen. Und ja, tolles Gespräch. Sehr gerne wieder.
Klasse. Ich freue mich auf deine nächsten Artikel auf LinkedIn und von dir zu lesen. Vielen Dank.
Okay, danke dir. Und ja, schönes Wochenende natürlich noch.
Ja, schönes Adventswochenende. Genau.